Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, worauf warten wir? Worauf warten Sie? Worauf wartest du? Vielleicht auf einen Termin beim Hausarzt für die Boosterimpfung oder auf den nächsten großen Lockdown, weil das Infektionsgeschehen aus dem Ruder läuft, oder auch auf eine ruhigere, auf eine besinnlichere Adventszeit, weil ja die allermeisten Weihnachtsfeiern abgesagt sind. Adventszeit ist Wartezeit und das wissen Kinder ganz besonders gut. Wir schauen auf diesen schönen Adventskranz. Ein Licht brennt heute am ersten Advent und wenn die vierte Kerze brennt, dann steht das Christkind schon vor der Tür. Worauf warten wir im Advent? Kinder, die warten natürlich jetzt dann bald auf den Nikolaus, auf den gefüllten Stiefel vor der Tür, aber natürlich vor allem auf Heiligabend. Auf Heiligabend und die Geschenke. Und so war es auch an einem Abend vor dem ersten Advent. Der Simon, 9 Jahre alt, der betet abends sein Abendgebet wie gewohnt und dann auf einmal ruft er ganz laut: Und dann, lieber Gott, mach bitte, dass ich zu Weihnachten die Playstation und das Fußballtrikot bekomme. Und da sagt die Mutter, kommt ins Zimmer und sagt: Warum schreist du so? Der liebe Gott ist nicht schwerhörig. Der liebe Gott nicht, sagt er, aber der Opa im Wohnzimmer. Wenn wir unter Erwachsenen eine Umfrage machen würden, worauf warten Sie im Advent, dann würden wir vielleicht noch ganz andere Antworten bekommen. Die Großeltern, die warten, dass die Enkel, dass die Kinder, die auswärts wohnen, dass sie zumindest ein Lebenszeichen von sich geben in der Weihnachtszeit. Der Patient, der wartet, dass die wichtige Operation jetzt nicht allzu weit hinausgeschoben werden muss. Der Arbeitnehmer, der wartet, dass die nötigen Teile zur Produktion eintreffen. Nicht, dass es wieder zur Kurzarbeit kommt. Und der Teenager wartet, dass sich die Eltern wieder vertragen und dass die Familie zusammenbleibt. Aber letztendlich warten wir alle eigentlich auf etwas, was unserem Leben einen tiefen, bleibenden Sinn gibt. Wir warten auf eine, ich sag's mal so, auf eine unvergängliche Schönheit, auf einen dauerhaften, bleibenden Wert und Sinn. Aber diese Erwartung wird immer wieder enttäuscht und zwar nicht nur deshalb, weil es vielleicht über Weihnachten wieder Kontaktbeschränkungen gibt und dann bekommt ja Weihnachten als Fest der Familie einen Dämpfer. Sondern vor allem wird die Erwartung enttäuscht deswegen, weil viele gar nicht mehr auf den warten, dessen Ankunft die Christenheit im Advent feiert. Wir feiern nämlich im Advent das Geheimnis, dass Gott etwas tut, dass Gott etwas sagt, dass Gott uns etwas schenkt. Und wir verknüpfen unsere Erwartungen, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, unsere Sehnen mit den alten Geschichten aus der Bibel. Das klingt zwar vielen inzwischen fremd, aber es ist trotzdem interessant, wenn wir diese Geschichten hören, vor allem immer an Heiligabend, die Weihnachtsgeschichte, dann merken wir, das bringt in unserem Innersten etwas zum Schwingen. Und daran ändert auch nichts, dass für viele trotz allem die Adventszeit manchmal ein Testfall wird für Nerven und Magen. Dabei kann die Advents- und Weihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres sein, trotz aller Einschränkungen. Denn Gott macht uns das Geschenk des Lebens schlechthin, er schenkt uns seinen Sohn. Und da gibt es einen alten Spruch, hunderte Jahre vor der Geburt des Kindes im Stall. Ein jüdischer Prophet hat ihn festgehalten, Zacharja spricht von der Hoffnung der Wartenden. Wir haben es vorhin schon gehört, Zacharja 9, da heißt es in Vers 9, Du Tochter Zion, freue dich sehr, du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, ist so eine Weile her, als in den USA nach diesem langen Hin und Her in der Präsidentschaftswahl irgendwann dann klar war, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hat, da sind die Demokraten, waren aus dem Häuschen, die sind auf die Straßen gesprungen, haben gefeiert, haben, sind in Freudentränen ausgebrochen. Und wenn so ein Oberhaupt dann irgendwo einen Ort besucht oder ein Dorf, dann fällt etwas von dem Glanz dieser Person auf diesen Ort. Und auch darum geht es bei der Ankunft von Jesus. Es kommt Glanz in unser Leben, weil wir hohen Besuch haben von allerhöchster Stelle und weil er uns sagt, das bist du mir wert. Die Ute hat es vorhin in der Begrüßung schon gesagt, dieses Beispiel habe ich interessanterweise nämlich auch. Dieses Beispiel stellen wir uns vor, entweder die noch Bundeskanzlerin oder der künftige Bundeskanzler. Können wir uns das vorstellen, dass der hier kommen würde, zwar und zwar persönlich, zu Haus besuchen? Und selbst wenn er kommt oder sie kommt und uns die Hand schüttelt, das kann ja nicht von Dauer sein, geht ja gar nicht. Nach kurzer Zeit müssen die Prominenten wieder weiterziehen. Sie haben viele andere Dinge. Sie können eben nicht überall gleichzeitig sein. Sie können nur für eine kurze Zeit nahe sein und sie bleiben doch fern. Und der Prophet Zacharja, der hat nun eine andere, eine viel größere Erwartung, denn er sagt, es kommt ein König und der ist unser Helfer, unser persönlicher Helfer, unser persönlicher Retter und Heiland. Und man muss wissen, dass die Könige damals, das waren keine Menschendiener, sondern das waren Menschenschinder. Das waren Despoten, das waren Ausbeuter, Tyrannen. Und als Zacharja die Worte sagt, da erinnert man sich an den schrecklichen Beutezug des ägyptischen Königs Ptolemäus I., der in Jerusalem aufgetaucht ist und der geplündert hat und Menschen verschleppt. Aber der Prophet sagt, Leute, verzweifelt nicht, es kommt ein anderer König. Es kommt ein König, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Der ist gerecht, der ist nicht korrupt, der ist nicht gewalttätig, nicht überheblich. Was er sagt, das meint er so und das tut er auch. Und er setzt sich ein für Recht und für Gerechtigkeit. Ein Helfer, er lässt euch nicht im Stich, er wird euch retten. Und die ersten Christen dann, sie haben alles das, was sie in Jesus erlebt haben, verstanden als eine Erfüllung dieser alten Voraussagen des Propheten. Sie erkannten in dem Kind im Stall den versprochenen König, der Frieden bringt und Gerechtigkeit. Sie haben seine Worte gehört, über die Kraft gestaunt. Sie haben seine Werke gesehen, seine Wunder. Sie haben sein Mitgefühl bewundert, wie er Kranke geheilt hat, wie er Menschen eine zweite Chance gibt und wie er ein Arsenal hat von Möglichkeiten, die man sich überhaupt nicht vorstellen konnte. Er kam als ein König, der nichts lieber sein wollte als ein Helfer. Die Einwohner des nordöstlichen Teils von Nepal am Fuß des Mount Everest, die gehören zur Bevölkerungsgruppe der Sherpas. Und die Sherpas, die sind es außerordentlich gut angepasst an das Leben in großen Höhen, in mehrere tausend Meter Höhe. Und dieses permanente Leben auf dieser Höhe und dieses Herumkraxeln in noch höhere Höhen, das hat dazu geführt, dass man was Interessantes herausgefunden hat. Man hat herausgefunden, dass diese Sherpas, immer natürlich im Vergleich zur Körpergröße und zum Körpergewicht, aber dass diese Sherpas ungefähr einen Liter mehr Blut im Körper haben als vergleichsweise Menschen, die unten im Tal leben. Und sie haben das Doppelte an roten Blutkörperchen und das transportiert ja den Sauerstoff. Und für viele in dieser Bevölkerungsgruppe, die sind tätig dort in diesem Gebirge, sie sind tätig als Träger. Der Job ist es, dass sie den Bergsteigern, die da hinaufklettern wollen, dass sie ihnen dienen. Sie schleppen die Ausrüstung rauf, manchmal 50 Kilo und mehr, durch Nahrungsmittel und Zelte. Sie errichten Zeltlager, sie machen eine Spur. Und sie tun alles dafür, dass die Bergsteiger zumindest die Kraft noch so weit sparen können, dass sie am Schluss dann wirklich den Aufstieg packen, den Endspurt zum Gipfel. Für einen noch viel härteren Job hat sich Jesus entschieden. Obwohl er der Sohn ist, des größten, des bedeutendsten Königs des Universums, kommt er in diese Welt. Und er trifft eine unglaubliche Entscheidung. Er sagt, ich will euer Träger sein. Ich will euer Diener sein. Ich will euer Helfer sein. Ich ziehe euch den Berg hoch. Ich schiebe euch nach oben. Ich versorge euch mit dem, was ihr braucht. Ich lasse euch in meiner Spur gehen und ich warne euch vor falschen Wegen, die zum Absturz führen. Ich stehe für euch bei und ich bin bei euch, wenn die Kraftreserven aufgebraucht sind. Jesus kam als König. Und immer wieder ist er zu den Menschen gegangen, ganz persönlich, und hat gesagt, erzähl mir deine Geschichte. Was kann ich für dich tun? Sag mir, was willst du? Denn du sollst wissen, dass du Gott ganz viel bedeutest. Und was immer in deinem Leben bisher war, was vielleicht auch in deinem Leben schiefgelaufen ist, vertrau mir, ich finde eine Lösung. Ich finde einen auch für dich gangbaren Weg. Liebe Gemeinde und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht denkt aber auch der eine oder andere, das ist dir alles schön und gut. Nehmen wir mal an, Jesus hat das alles so gemacht. Nehmen wir wirklich mal an, dieser Jesus, das war was ganz Besonderes. Er hat sich um Menschen gekümmert, geheilt und so. Die Menschen haben gespürt, dass Gott sie liebt. Nehmen wir das alles an. Aber was habe ich denn jetzt davon? Damals alles schön und gut. Aber das heute zählt doch. Das Leben 2021 zählt. Und der Jesus ist mir doch ferner als ein Joe Biden oder Olaf Scholz oder irgendein Bundespolitiker. Ich kann ihn nicht sehen, den Jesus, ich kann ihn nicht hören. Wie sollte der zu mir kommen, wenn es ihn überhaupt noch gibt? Und das ist in der Tat eine gute Frage. Denn bedeutet eigentlich Advent, dass wir auf eine Fantasiefigur warten, auf einen Werbegag, wie auf den Weihnachtsmann von Coca-Cola? Oder warten wir auf einen, der gar nicht mehr kommen kann, weil sein Auftritt ja schon vor 2000 Jahren stattgefunden hat? Es ist auf jeden Fall die eine Möglichkeit. Aber die andere Möglichkeit, die erzählt davon, dass dieses Kind im Stall ein Mann wurde auf den Landstraßen Israels. Und es erzählt, dass er geheilt und gelehrt hat, dass er Aufsehen erregt hat. Man hat ihn am Schluss verhaftet, man hat ihm den Prozess gemacht, weil er gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Und dann hat man ihm gezeigt, wie menschlich er bluten muss und sterben. Und dann wird erzählt, wie er begraben wird und wie für die Freunde die Welt unterging. Aber dann wird eben auch erzählt, wie er wieder auftaucht. Das Grab ist leer, er trifft sich mit den engsten Weggefährten, mit anderen Menschen. Und sie alle bezeugen, wir haben ihn leibhaftig gesehen, erlebt. Und dann wird erzählt, dass er nach kurzer Zeit Abschied nimmt von den Freunden und schickt sie in die Welt, um das Werk fortzusetzen. Und er selber, er kehrt in die unsichtbare Welt Gottes zurück, in den Himmel. Aber Himmel, das wissen wir ja, Himmel ist nicht irgendwo Millionen Lichtjahre entfernt, irgendwo im Weltall, sondern Himmel in der Bibel heißt, es ist die unsichtbare Welt. Und diese unsichtbare Welt umgibt und durchdringt unsere sichtbare Welt. Er ist zwar unseren Augen verborgen, und doch ist er da, nicht irgendwann, sondern jetzt. Hier und er kann gleichzeitig an allen Orten sein. An allen Orten, er ist ansprechbar und er ist immer noch der König, der Gerechte und der Helfer. Und das heißt, Sie können ihn ansprechen, du kannst ihn ansprechen. Du kannst ihm deine Geschichte erzählen, dann wird er auch dir sagen, freu dich, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und er ist wirklich ein Retter und ein Helfer, denn er kam mitten hinein in die Nacht, und das heißt nicht nur in die Nacht von Bethlehem, sondern vor allem in die Nacht dieser Welt, in die Dunkelheit, in die Finsternis. Und nur der Mensch, der darunter leidet, unter der Finsternis in dieser Welt, unter die Dunkelheit, vielleicht auch im eigenen Leben, der weiß, was dieses Licht bedeutet von Advent. Gott kommt, Jesus kommt in mein dunkles Leben, in unsere dunkle Welt, in mein verkorkstes Leben hinein. Jesus will bei uns sein, auch dann, wenn uns vielleicht kein anderer Mensch mehr versteht. Und ihm ist nichts Menschliches fremd. Er sagt, komm zu mir, bring mir deine Schuld, ich nehme dir deine Schuld ab. Bring mir deine Sorgen, bring mir deine Ängste, deine Fragen, Zweifel, ich schenke dir ein neues Herz. Ich mache aus dir einen gesegneten Menschen, einen Menschen mit neuer Hoffnung. Und warum sollten wir das glauben? Warum sollten wir uns darauf einlassen? Und ich glaube, es gibt dafür zwei Gründe. Zum einen, weil wir im tiefsten unseres Herzens genau auf das warten, was Jesus bringt. Denn warum feiern wir jedes Jahr Advent und Weihnachten? Warum haben Sie sich entschlossen, heute jetzt an diesem Gottesdienst teilzunehmen, sei es hier in der Kirche oder auch zu Hause am Bildschirm? Gut, seit wir natürlich den Livestream anbieten, ist es viel bequemer worden. Jetzt kann man ganz zeitlich flexibel an dem Gottesdienst teilnehmen. Und das ist noch der Vorteil natürlich oder auch der Nachteil, wie man sehen will. Ja, wenn man natürlich da zu Hause guckt, man kann, wenn einem was nicht passt, kann man weiterklicken oder rausgehen. Aber trotzdem, warum sagen Sie nicht einfach, ich sehne mich zwar nach Höherem, ich sehne mich nach Tieferem, ich sehne mich nach was anderem, egal ob man das jetzt Gott nennt oder Schicksal oder höhere Macht, aber was soll's, es sind alles menschliche Wunschideen, es gibt keinen Gott, keinen, der sich interessiert, also Ausschluss, basta, Ende. Warum machen wir das nicht? Weil wir in unserem Herzen etwas anderes spüren. Wir spüren ein tiefes Hoffen, ein tiefes Sehnen, Warten in unserem Herzen. Ich kann es nicht anders deuten. Es ist die unterschwellige Erinnerung, dass wir Menschen Gott brauchen. Es ist die vielleicht fast verschüttete Hoffnung, dass es etwas gibt, dass es einen Retter und Helfer gibt, der das gut machen kann, im Großen wie im Kleinen. Das ist das eine, dass es in uns dieses Sehnen gibt, diese verschüttete Hoffnung. Diese unterschwellige Erinnerung. Und der zweite Grund ist, weil es die Erfahrung geworden ist von vielen, vielen Menschen. Das ist nämlich nicht nur die Erfahrung geblieben von den paar wenigen in der Bibel, von den Hirten, den Königen, den Menschen in Palästina im ersten Jahrhundert, sondern seit 2000 Jahren berichten Menschen, und zwar in allen Erdteilen dieser Welt, junge Menschen und alte Menschen, kluge Menschen und ein bisschen einfacher gestrickte Menschen, prominente Menschen, unauffällige Menschen, reiche, aber noch mehr arme Menschen. Sie sagen, ja, auch ich bin diesem Jesus begegnet. Zu mir ist er gekommen, der König, der Helfer, der Retter, und es ist besser geworden. Und seither habe ich wieder eine Hoffnung, seither kann ich mich freuen. Einige von uns und von Ihnen haben sicher teilgenommen, entweder im Gemeindehaus oder auch zu Hause über Bibel-TV, an dem Hoffnungsfest. Das war ja vor wenigen Wochen. Eine Woche lang, jeden Abend eine Übertragung, eine Stunde im Programm aus Dortmund. Und da haben jeden Abend war ein Talkgast da. Und da konnte man sehen, dieses ganz bunte Spektrum von Menschen, die mit Jesus Erfahrungen gemacht haben. Da war ein erfolgreicher Unternehmer. Der hat gesagt, alles, was ich angepackt hat, hat geklappt. Das heißt, er hatte wirklich, aus Dreck hat er Geld gemacht. Und dann hat er irgendeine komische, schlechte Entscheidung getroffen, ist total abgestürzt, persönlich und wirtschaftlich. Und er hat es so ausgedrückt, ich war wie in eine Felsspalte hinuntergefallen und kam nicht mehr raus. Und dann hat er sich wieder erinnert an das, was er als Kind und Jugendlicher, vielleicht auch im Konfirmandenunterricht, von Gott, von Jesus hört. Und dann hat er einen neuen Zugang zum Glauben zu Jesus gefunden. Und dann hat er gemerkt, dieser Jesus ist real. Und dieser Jesus hilft mir und hilft mir raus aus meiner Feldspalte. Oder da war eine Sängerin oder ein Fitnesstrainer oder eine Atheistin in den neuen Bundesländern, die gesagt hat, unsere ganze Familie, die ist im Atheismus groß geworden. Wir haben nichts von Gott gehört, von nichts von Gott gewusst. Wir wussten überhaupt nicht, dass es einen Gott gibt. Und dann wird der Sohn todkrank. Und dann liegt er in der Uniklinik. Und dann ist dort eine Ärztin, die Christin ist und die zunächst in Gesprächen und in vielen Unterhaltungen mit diesem jungen Mann kommt es dazu, dass dieser kranke junge Mann erkennt, Jesus ist real, Jesus ist da, er ist mein Retter, er wird mich auch durch den Tod bringen, in ein neues Leben. Und die Eltern, auch sie, haben zum Glauben gefunden. Schauen Sie rein, wenn Sie es noch nicht getan haben, hoffnungsfest.eu, hoffnungsfest.eu kann man reinklicken, alle Abende kann man dort noch nachschauen in der Mediathek. Es gibt unzählige Menschen auf allen Erdteilen, Menschen, die sagen, dieser Jesus ist erlebbar, erfahrbar heute 2021. Und auch hier bei uns hier in der Kirche könnten viele das erzählen, wie wir von Jesus gehört haben, vielleicht anfangs gezweifelt haben, aber irgendwann Ein erstes Gebet, ein erstes vorsichtiges Öffnen, ein erstes zögerliches Reden. Jesus, wenn es dich wirklich gibt, Jesus, wenn du wirklich Interesse an mir hast, dann gib mir ein Zeichen. Und dann sich alles von der Seele reden. Jesus, hör dir meine Geschichte an, meine Fragen. Und dann, Herr, hilf mir in meiner Not. Vergib mir meine Schuld, befreie mich von dem Bösen. Zeig mir den Weg. Und mit jedem Schritt geraten wir immer mehr in das Staunen, bis wir immer mehr und klarer sehen, der, der uns entgegentritt und der sagt, freue dich. Freue dich von Herzen, dein König kommt, dein Helfer und dein Retter. Was immer deine Not ist, ich komme zu dir. Ich halte dich fest und ich lasse dich nie mehr los. Und alle Wartenden sagen Amen.